This is Rock and Roll Radio.
Oh, Johnny. Der 17. Versuch, einen Spreeblech-Podcast zu starten.
Das ist erst der dritte.
Ich übertreibe gerne ein bisschen. Der Spreeblech-Podcast mit
Johnny
und mit Tanja. Guten Tag. Das Licht aus. Wir können ja im Dunkeln podcasten.
Krass, aber dann weiß ich nicht mehr, wo ich hinsprechen muss.
Na, in die Richtung meiner Stimme.
Macht das eigentlich einen Unterschied bei diesen Zweikanal-Dingsies hier, wenn das Menschen über die Kopfhörer hören und wenn die jetzt, ich sitze jetzt hier quasi auf dem rechten Kanal und bespiele dann quasi ja auch das rechte Ohr, ne?
Genau, und da haben sich
aber auch auf der rechten Seite. Auf der rechten Hirnseite, hat es damit, steht das in Verbindung, steht die rechte Hirnseite in Verbindung mit dem rechten Ohr? Also bespiele ich dann quasi Rechenzentrum oder was ist bestimmt. Denn da die Grobmotorik? Bin ich wieder für die Grobmotorik verantwortlich oder was ist da rechts?
Das weiß ich nicht, aber ich würde mal, das ist bestimmt so über Kreuz.
Links ist doch das Kreativzentrum, deswegen verzeiht man dir immer jeden Versprecher und findet das lustig.
Tut man gar nicht, vor allen Dingen, ich verzeihe mir den nicht, ich finde, das klingt ganz furchtbar. Bei dem Peter Müller-Interview zum Beispiel ist mir das aufgefallen, dass ich 30.000 Mal gesagt habe.
Ja, schlimm, ne?
Ah, oh, furchtbar.
Mir ist das auch aufgefallen.
Das hatte ja, danke, das hatte ja jemand auch geschrieben, ich wäre so nervös gewesen. Ich, natürlich, ja, ich war da auch nervös. Aber wegen ganz vieler Dinge.
Ich wollte gerade sagen, das hatte so viele Ursachen. Also zunächst einmal sind die ja unheimlich pünktlich. Also man hat da ja...
Der Hammer, oder?
Wahnsinn. 10 Uhr? Nee, 9:30 Uhr.
Der Termin war um 9.30 Uhr.
Und um 9.30 Uhr, zack, stehen da zwei schwarze Limousinen und zwar echt Punkt. Die haben irgendwo um die Ecke gelauert und sind dann Vollgas vors Büro. Ja. Wahnsinn. Ich war noch kurz losgefahren und dachte, ich hole noch ein paar Croissants, irgendwie, was man halt so anbietet. Croissants ist natürlich da total...
Croissants.
Also, diese Anzugmenschen.
Falls ihr jemals 8 Leute in schwarzen Anzügen in eurem Büro habt, also es gibt ja Leute, die haben jeden Tag mindestens 8 Leute mit schwarzen Anzügen in ihrem Büro, aber wenn ihr das sonst nicht habt und die kommen dann gebt ihnen keine Croissants, die fassen die nicht an, ist auch klar, weil die hätten dann
natürlich
auch alle ausgesehen,
die, nicht an.
Die hätten ausgesehen wie Streuselkuchen.
Und ich finde das ja prinzipiell überhaupt nicht schlimm, also wir haben ja nicht die Queen zu Gast, trotzdem fallen einem dann natürlich, wenn die Situation plötzlich da ist, diese ganzen mini kleinen Formfehler ein. Zum Beispiel, wieso zum Teufel kaufst du Croissants? Und du besitzt nicht mal Servietten. Und du besitzt exakt 2 Dessertteller, die du da hinstellen kannst.
Dessertteller? Was haben wir denn für Dessertteller?
Na, Dessertteller sind einfach kleine Teller.
Haben wir ein Kuchenmesser?
Wir haben ein Buttermesser, Harald.
Achso, Buttermesser, genau.
Wir haben kein Buttermesser.
Das ist ein Zitat.
Von Harry Rowohlt, eine Erinnerung aus seiner Kindheit.
Ja.
Seine Mutter sagte das immer. Wir haben ein Buttermesser, Harald.
Ich würde denken, sie hat gesagt, wir haben ein Buttermesser, Harald.
Nein, sie hat gesagt, wir haben ein Buttermesser, weil er nämlich schon wieder mit seinem marmeladenverschmierten Streichmesser in der Butter rumhackte.
Genau, und deswegen sagt sie, wir haben ein Buttermesser, Harald.
Ach so.
So meine ich das.
Wir haben ein Buttermesser, wäre so ein bisschen ironischer. Das würde vielleicht zur Mutter von Harry Rowohlt besser passen.
Ich weiß nicht, ob die... Naja. Und wir haben Dessertteller, hochinteressant.
Dessertteller nennt man einfach kleine Teller. Es gibt kleine Teller, große Teller.
Ich finde aber so, dass du Formfehler sagst, das klingt ja doch dann doch so, als ob man da...
Nein, aber plötzlich denkst du...
Die begehen Formfehler, wenn sie zu uns in... Mit 2 Schwarzen, naja, gut, da sind halt immer in 2 schwarzen Limousinen unterwegs, aber kann man ja auch mal so rumsehen. Die hätten sich ja mal eine Jogginghose anziehen können, wenn sie nach Kreuzberg kommen.
Aber wirklich, trotzdem ich da eigentlich ganz peinlichkeitsbefreit bin und auch nicht sonderlich nervös werde, wenn ich halbwegs prominente Menschen vor meiner Nase habe, sieht man doch plötzlich auch den Saustall mit anderen Augen. Wenn die anzurauschen drohen. Und ich weiß nicht, natürlich saugt man dann nochmal durchs Büro und rückt nochmal ein bisschen die Möbel und dann sind überall volle Aschenbecher und die Mülleimer sind voll und der Hund hat alles voll gehabt. Insbesondere die Sessel, auf denen vielleicht die schwarzen Anzüge sitzen sollen. Lauter so Kram, oder? Warum steht mitten im Büro ein Fahrrad zum Beispiel? Solche Fragen stellt man sich plötzlich, habe ich mir seit Monaten nicht mehr gestellt.
Das stimmt natürlich, obwohl ich da echt so ein bisschen, ich denke mal, das finde ich bestimmt cool.
Ja, das fand ich auch nicht schlimm, aber trotzdem, Teil der Nervosität war, oh Gott, ich muss hier nochmal kurz irgendwie so ein bisschen drüber gehen. Zweitens, wieso steht dieses Stativ nicht vernünftig? Wir haben vorher irgendwie überhaupt keine Stellprobe gemacht. Wo soll der sitzen?
Also man kann ja mal ein bisschen früher anfangen. Erstens, das ist schon, man kann sich noch so viel vornehmen, trotzdem ist die tatsächliche Situation dann natürlich immer noch mal ganz anders, als man sich das vorstellt. Und tatsächlich gab es ja auch so dieses Missverständnis der Einladung. Ne? Also Peter Müller war ja der Meinung, wir haben ihn eingeladen, und ich war der Meinung, die haben angefragt. Und das beruht darauf, dass Reinhard Karger, der es ja auch in den Kommentaren gesagt hat, er hat das Ganze sozusagen ins Leben gerufen, und er hat hatte halt uns gefragt, sag mal, wollt ihr nicht ein Interview mit dem Peter Müller machen? Und dann habe ich tatsächlich ja erstmal gesagt, ich glaube, das bringt es überhaupt nicht, weil das ein PR-Termin wird. Und dann hat er gesagt, Mann, Johnny, denk mal drüber nach, und das kann doch eine tolle Chance sein. Und es geht um Dialoge und es geht darum, miteinander zu reden. Und da rennt er natürlich bei mir offene Türen ein. Und ich glaube, dem Team von Peter Müller hat er gesagt, Mensch, die bei Spreeblick würden euch gerne mal interviewen.
Und deswegen hast du in dem Interview möglicherweise den guten Mann kompromittiert, ohne das zu wollen. Vielleicht waren die deswegen so schnell danach wieder weg.
Das kann gut sein, das kann man ja vielleicht nochmal aufklären, aber ich denke mal, dass Reinhard das auch gemacht hat. Und auf der anderen Seite finde ich das eigentlich von ihm sehr charmant. Ich glaube, er wollte da wirklich für Dialoge sorgen und wollte irgendwie anfangen, in Blogs was in Bewegung zu setzen. Das ist ihm gelungen, auf alle Fälle. Und ja, ich glaube, der Mann ist galant und charmant, und er wird das schon geregelt haben, aber ich kann das auch nochmal per Mail hinterher schicken. Das war jedenfalls tatsächlich ein komisches Missverständnis, mit dem wir dann gleich angefangen haben. Und dann waren wir irgendwie so ein bisschen zu alleine mit der ganzen Kiste. Das war ein bisschen anders geplant. Und haben dann quasi zu zweit da sowohl das ganze Setting gemacht, als auch Kamera und Licht und so. Und das hat dann halt alles nicht ganz so richtig hingehauen. Aber ich meine, um 9.30 Uhr morgens, also da kann man ja auch nicht viel von uns verlangen. Wobei wir ja immer früh wach sind.
Genau. Ja, dann, weiß ich nicht. Man hätte einfach besser vorbereitet sein müssen insgesamt. Also die Technik, das sah einfach nicht so richtig lecker aus. Das
muss man beim nächsten Mal besser machen. Und ansonsten Vorbereitungen, ja, also ich hatte schon viel gelesen über Peter Müller. Tatsächlich kann man sich auf Situationen, die man noch nie erlebt hat, einfach nicht wirklich vorbereiten. Und ich glaube, es geht viel mehr um die Situation als um die Inhalte. Also so im Nachhinein denke ich auch, man hätte an ganz vielen Stellen besser nachhaken müssen und können. Man hat ja auf der einen Seite diese Uhr im Kopf, also es war vereinbart eine halbe Stunde. Habe ich zum Beispiel auch nicht dran gedacht. Ich hätte mir irgendwo eine Uhr hinlegen sollen, um zu wissen, wo sind wir gerade im Verlauf des Gesprächs. Dann gibt es natürlich ganz viele Stellen, wo man hätte nachhaken können, wo man hätte nachhaken müssen. Und da geht es gar nicht so sehr darum, dass da jemand vor einem sitzt, der grundsätzlich ein netter Mensch ist. Ich glaube, die meisten Menschen können ein grundsätzlich netter Mensch sein.
Total, das ist ja das Gefährliche daran. Natürlich sind die meisten Menschen, also gerade die öffentlichkeitsgeprüft sind, sind wahnsinnig nett.
Wobei, da habe ich auch schon andere kennengelernt.
Ach, ich bin sicher, dass mit Mussolini hättest du wunderbar Kaffee getrunken und es wäre bestimmt total nett gewesen. Ja. Zufällig hättet ihr entdeckt, dass ihr die gleiche Vorliebe für den gleichen Whisky habt. Mhm. Und also nett ist das irgendwie immer alles.
Wobei man jetzt bitte Peter Müller nicht mit Mussolini.
Das wollte ich damit auf gar keinen Fall sagen, Entschuldigung.
Nein, aber
ich wollte nur sagen, daran kann man sich aufhängen. Nett sind wir alle.
Naja, ich kenne auch viele Nicht-Nette.
Ja, aber das kommt ja dann raus bei guten Interviews, wenn man an den richtigen Punkten piekt und das Gegenüber dann dazu zwingt, die Nettigkeit mal abzulegen.
Genau. Und das war natürlich, also insofern war für so einen Start, ich weiß gar nicht, ob man da noch mehr Chancen für kriegen wird. Ich meine, dafür ist es ja dann ganz gut, dass es so insgesamt so doch relativ harmonisch und am Ende vielleicht wirklich zu harmonisch war. Und dann trauen sich jetzt andere auch und dann zack, nehmen wir sie auseinander.
Plötzlich, ja.
Ha! Lass den Hardcore.
Plötzlich kommt der David Frost in dir raus.
Genau. Was für ein toller Film. Da können wir nachher ja auch nochmal drüber reden. Den hätte ich vorher sehen müssen.
Das haben wir während des Films gedacht. Wir haben Frost Nixon geguckt und dachten, Mann, wenn wir den vorher gesehen hätten, da hätten wir aber...
Dann hätten wir ein Team engagiert.
Genau, oder hätten wir mal kurz... Was hat der insgesamt? 8 Millionen Dollar auf den Tisch gelegt?
20 Millionen hat das ganze Setting gekostet.
20? Nein, ja. der hat Nixon...
Nee, zwei.
Der hat zwei hat das Setting gekostet, die Produktion, und 6 hat er Nixon bezahlt. Das sind 8.
Nein, 600.000 hat er ihm bezahlt. Und insgesamt hat es dann unter Setting
600.000?
Ja. Wir sind echt gut mit Geld, ne? Wo waren wir stehen geblieben? Genau, bei dem Interview mit Peter Müller. Und dann war es tatsächlich irgendwie so, es war schon ein bisschen absurd mit diesen zwei Limousinen und dann, ich weiß gar nicht, ob es 8 Leute waren oder 6, 7.
Das wurden immer mehr, da kamen noch so ein paar hinterher.
Naja, einer oder zwei blieben erst draußen von der Security.
Ach so, und die sind dann hinterher reingekommen, das habe ich
nicht gekriegt. Genau, die haben tatsächlich erstmal so draußen eine ganze, so eine halbe Stunde lang oder 20 Minuten lang irgendwie so die Gegend ein bisschen abgecheckt und... Und einer vom Sicherheitsdienst saß drin, mit dem habe ich dann versucht, so ein bisschen zu plaudern, habe so einen blöden Scherz über die Propangasflasche, die da in der Ecke steht,
gemacht. Hast du gemacht?
Ja, klar.
Deswegen saß der daneben.
Genau. Da soll sich nicht sorgen. Aber
die ist leer.
Das fand er nicht lustig.
Ich glaube, Security-Männer werden nicht engagiert, um zu lachen. Ich bin ja auch...
Meinst du nicht?
Nee.
Na, du bist mehr so ein Auskenner, oder?
Nee, ich bin da natürlich irgendwie als erstes dann auch zu denen hingelatscht und wollte denen Kaffee und Croissant andrehen, nachdem ich die vorne nicht losgeworden bin. Aber haben wir jemals so einen Schwarzanzug mit Sonnenbrille gesehen, der Kaffee trinkt und Croissants müffelt? Eher nicht.
Der hat doch keinen. Hatte der eine Sonnenbrille?
Nein, trotzdem hatte der so eine Attitüde. Wenn die Sonne richtig geschienen hätte, hätte der auch eine Sonnenbrille gehabt.
Das stimmt. Aber die waren aber trotzdem sehr freundlich alle.
Ach, die waren alle total nett. Ich finde auch tatsächlich Peter Müller, was ich ihm sehr zugute halten muss, dass er sehr, sehr unüberheblich gewesen ist. Also er hätte dich an ganz vielen Punkten wirklich plätten können.
Ja.
Aber ich meine, möglicherweise hätte er sich da ins eigene Knie geschossen, weil das natürlich auch nicht die Plattform dafür ist. Das ist deine Bühne. Und deswegen hat er sich wahrscheinlich auf dein Niveau...
Sag's ruhig. Sag's ruhig.
Angepasst. Deinem Niveau, sagt man, habe ich jetzt total mich getan.
Nein, das stimmt wahrscheinlich. Aber dann hätte ich ja auch natürlich sofort reagiert. Da kann ich ja nichts. Nee, das stimmt. Das war sehr unüberheblich. Es war uneitel, finde ich. Das, was ich auch gut fand. Also der hat auch so irgendwie mit dem Setting und so überhaupt keine Probleme. Es gab auch, das muss man auch sagen, ich finde, da bist du dann vielleicht besorgter, als die Jungs das waren. Es gab überhaupt keine komischen Blicke oder so eine Distanz oder so. Also natürlich die natürliche Distanz zwischen fremden Menschen, die auch noch irgendwie auf komplett anderen Ebenen arbeiten. Aber das war völlig okay und das war auf jeden Fall eine spannende Erfahrung. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es auch für die eine spannende Erfahrung war. Ich meine, das ist ja absurd. Die sind sonst irgendwie mit Journalisten unterwegs, wo es dann irgendwelche... Oh, der Hund geht mir auf den Keks manchmal.
Ja.
Ab ins Körbchen. Wir arbeiten. Auch wenn es nicht so aussieht. Also die Arbeit mit Journalisten, wo es Absprachen gibt und wo... Und das muss man ja auch mal sagen, wir haben das halt zugesagt unter der Bedingung, dass keine andere Presse dabei ist, weil was ich befürchtet hatte, ist, dass da irgendwie 3 Fotografen dabei sind und dann gibt es die Home Story, Peter Müller besucht eins von diesen komischen Weblogs und das wollte ich halt überhaupt nicht, dass es dann das strahlende Foto gibt, wo man sich die Hand schüttelt, wobei ich es schade finde, dass es überhaupt kein Foto gibt.
Das wollten wir eigentlich noch machen, aber die waren so schnell weg.
Na, die hatten den nächsten Termin, die wollten zum nächsten Termin genauso pünktlich sein, wie sie bei uns waren. Die haben tatsächlich einen Termin im Bundestag gehabt. Und Genau. Und das wollte ich halt nicht, dass das so ein Fototermin wird. Und habe gesagt, und außerdem möchte ich das Material exklusiv haben und ich möchte das, wobei exklusiv in dem Fall heißt, wir werden das noch zum Embedden machen. Ich bin noch nicht dazu gekommen, weil das bla bla, weil zu viel zu tun ist. Und sag ich schon wieder dauernd M. Und wir möchten halt nicht, dass das irgendwie vorher gesichtet werden muss, bevor wir es veröffentlichen können oder so. Und das war alles überhaupt kein Problem. Und allein das ist wirklich erstaunlich. Ich glaube kaum, dass es noch irgendwelche Politiker-Interviews gibt in klassischen Medien, wo nicht vorher der Daumen drauf gehalten wird. Da können sich zwei Medien leisten. Wir fangen beide mit SP an. Ja, jetzt kann man auch mal ein bisschen überheblich sein.
Da. Aber trotzdem, ich bin, wüsste gerne, was die erwartet haben oder was die Leute immer so erwarten, die uns manchmal besuchen, weil sie mal gucken möchten, was wir so machen.
Wir hatten ja auch mal eine Anfrage von einem recht professionell geführten Blog von einer großen Marke, die sich sehr viel Mühe geben und die wollten uns über die Schulter gucken, wie wir so redaktionell arbeiten. Und da habe ich gesagt, Kinders, das ist...
Okay, wir geben euch für 5 Stunden den Zugang zur internen Mailingliste.
Genau.
Naja, ich meine, da findet alles statt, aber das Büro, was willst du denn da gucken?
Ja, da sitzen halt, also wenn René da sind, ist, wenn du da bist, wenn ich da bin, vielleicht nochmal Franzi zwischendurch oder Max, so, also wenn wir wirklich alle vor Ort sind, dann sitzen da halt Menschen am Computer. Und dann kann man, wenn man denn über die Schulter guckt, sieht man ein Mailprogramm hauptsächlich und einen Browser.
Genau.
Also,
und Twitter.
Und Twitter. Und RSS-Reader. Und Photoshop.
YouTube.
Aber sonst nichts.
Hier und da wird mal ein Shirt bestellt oder man...
Was hat das Internet eigentlich wirklich für uns getan?
Der Sammelbestellung aufgegeben.
Jedenfalls, ja, mit dem Interview. Ich fand es total nett und klasse, dass es so viel Zuspruch gab. Das hat mich deswegen sehr erfreut, weil sowas ja... Ich hatte tatsächlich, glaube ich, mehr Schiss vor der Reaktion der Leser als vor Peter Müller.
Das hatte ich auch. Und ehrlich gesagt hat mich das ein bisschen geärgert. Ich habe nach dem Interview habe ich gedacht, da müssen wir mal gucken, was wir da im Schnitt rausholen können. Weil ich fand das schon sehr artig und sehr... Mir war das ein bisschen zu plaudernd.
Mach doch selber nächstes Mal.
Das ist schwierig. Ich habe natürlich die ganze Zeit dabei gestanden und habe mir das angeguckt und habe an ganz vielen Punkten gedacht, jetzt musst du das... vielleicht muss man das tatsächlich mal zu zweit machen. An ein paar Punkten hätte ich, glaube ich, ganz gut nachhaken können. Aber das ist natürlich.
Du kannst sowieso ganz viele Sachen
besser. Vielleicht sieht man das von außen auch besser, als wenn man drin sitzt. Ich weiß es nicht. Aber tatsächlich, die Begeisterung in den Kommentaren konnte ich nur bedingt nachvollziehen. Also ich habe mich auch darüber gefreut und fand das prima, dass die alle so wohlwollend waren.
Fast alle.
Fast alle.
Ich fand das auch, mich hat das ein bisschen beruhigt. Ich glaube, ich brauchte das in dem Moment, um da nicht völlig baden zu gehen mit. Mhm. Aber dadurch kann ich es mir halt auch leisten, dir dazu zu stimmen. Ich fand es insgesamt auch, also ich glaube, 50-50 wäre fairer gewesen.
Wobei ich Herrn Müller überhaupt nicht, also ich hätte an keinem Punkt jetzt gedacht, ich muss den jetzt, jetzt habe ich hier ein Thema und damit mache ich ihn fertig, sondern
nein, darum geht's
man
ja
hätte
gar
bei,
nicht.
Bei vielen Punkten einfach mehr in die Tiefe gehen können.
Ja, aber du, also, ja. Also ganz klar hätte man mehr nachhaken müssen und das geht überhaupt nicht um Fertigmachen oder so ein Quatsch. Ich finde auch tatsächlich, es geht doch nicht darum, Fronten aufzubauen, sondern es geht darum, Fronten abzubauen.
Das Format finde ich wunderbar zu sagen, das ist einfach
super.
Ein Gespräch. Mann, Josefine, das nervt echt total. Du hast gefressen gehabt, du warst draußen, geh weg, husch, husch, husch.
Ich muss mal diese Kammertür zumachen. Geräusche, die ich vermissen werde. Wir ziehen ja vielleicht um. Aber das gehört nicht hin. Nee, du kannst jetzt, ich habe die Tür zugemacht, es gibt nichts mehr. Du kannst, husch, hau ab, tschüss, arrivederci, so long, bye bye, auf Wiedersehen.
Falsche Richtung, aber schon wieder.
Wo wollen wir gehen? Es geht nicht darum, irgendjemanden fertig zu machen, aber an bestimmten Stellen hätte man natürlich nachhaken können. Der Mann ist immerhin in der CDU, die für einige boah, da mindestens zwiespältige Vorhaben steht. Und das wäre auch völlig okay gewesen, wenn er sich davon distanziert hätte oder so. Aber man hätte da nachhaken müssen. Aber, und das gebe ich halt auch zu bedenken, du hast 30 Minuten. Dann gab es ja vorher in unser beiden Gesprächen in der Vorbereitung, als wir überlegt haben, wie geht man das am besten an, gab es ja auch so ein bisschen Schwierigkeiten, weil ich hatte mich schon auf verschiedene politische Themen vorbereitet, habe mich zum ersten Mal, muss ich zugeben, ein bisschen mit dem Saarland beschäftigt. Ich glaube, weiter weg von Berlin kann man kaum noch sein und deswegen möge man mir dies verzeihen. Und dann sagtest du völlig zu Recht am Abend vorher irgendwie, das Interview findet auf unserem Grund und Boden statt sozusagen und deswegen ist das unser Thema und es wird hauptsächlich ums Netz und um digitale Themen gehen, die ich dann auch noch reingebracht habe. Aber dann hast du eine halbe Stunde mit ganz vielen verschiedenen Themen. So, und dann sitzt du da und während dein Gegenüber redet, bist du eigentlich schon bei der nächsten Frage. Und das ist das große Problem bei Interviews. Du musst ja gucken, auf der einen Seite musst du reagieren auf das, was er sagt, du musst ihm gut zuhören. Und auf der anderen Seite hast du aber irgendwie im Kopf, welche Themen du noch hast, wie viel Zeit du noch hast, wie du bestimmte Bögen spannen kannst. Und das merkt man ja auch in dem Clip, dass die Sprünge teilweise ganz furchtbar sind. Also ich habe ja nichts rausgeschnitten, außer den Moment, in dem ich mich völlig verloren habe. Also da war ich irgendwann völlig raus.
Geht das noch weiter?
Es könnte endlos weitergehen.
Ich finde ja, dass man überhaupt nicht mit dem Mann als CDU-Politiker hätte sprechen müssen und dass man sich da besser hätte vorbereiten müssen oder dass man in dem Sinne nachhaken hätte müssen, sondern ich finde ja eher, dass man auch den Fragenkatalog, den man hat, an manchen Stellen muss man den, glaube ich, einfach vergessen, weil das ist ja der Vorteil des Formats, das wir haben. Wir sind halt nicht im Fernsehen und ich bin nicht Anne Will und ich muss halt nicht diese Fragen abarbeiten, weil man das von mir erwartet, sondern wenn ich an dem Punkt bin oder wenn er sagt, sein Vater ist in die SPD eingetreten und da ist er zur Jungen Union gegangen, dann habe ich eine Möglichkeit, mit ihm über Jugendkultur zu sprechen oder über Politisierung der Jugend oder das politische Desinteresse oder weiß der Geier oder wenn er...
Komplett richtig, aber Anne Will kann das.
Also nee, kann sie nicht. Ich vermisse das in Fernseh-Talkshows ganz genauso.
Ja, die haben natürlich nochmal eine andere... klar, die haben nochmal andere Vorgaben. Aber genau dieses dann schnell auf ein Thema springen, was du vorher überhaupt nicht bedacht hast, das ist halt echt, das ist wirklich das Schwierige. Und das ist, also ich bin trotzdem ganz fest davon überzeugt, dass du so eine Sachen besser könntest als ich. Also ich mute dir das zu, aber dann muss man es halt tatsächlich auch mal ausprobieren.
Okay. Nächstes Mal mache ich das.
Genau.
Es gibt ja deswegen, ich glaube genau deswegen gibt es diese Kochshows, weil man daran interessiert ist, irgendwie den Menschen hinter seiner eigentlichen Position hervorlocken zu wollen und weil das Kochen möglicherweise eine ganz gute Beschäftigung ist. Weil man hat nebenbei Dinge zu erledigen, man muss irgendwie hier und da ein bisschen schnippeln, man muss Handgriffe tun.
Deswegen war ja meine ursprüngliche Idee für so ein Format, dass man gemeinsam kickert. Aber das ist soundmäßig so schwierig.
Das ist soundmäßig unmöglich, das kann er. Kannst du zusammen Karten spielen?
zusammen Mau Mau. Schach spielen wäre super. So stundenlange Stille.
Mensch, ärgere dich nicht.
Nee, man braucht tatsächlich ein sehr emotionales Spiel. Aber Kicker wäre eigentlich super, wenn man
das... Man muss zusammen Trivial Pursuit spielen. Mit Politikern.
Das ist eine tolle Idee.
Das ist eine geile Idee.
Das ist eine tolle Idee. Oh, da bin ich dann aber echt... Ja. Da muss man sich ja dann auch noch richtig entblößen.
Da kann man sich total blamieren.
Nee, man spielt zusammen einen Ego-Shooter. Das wäre super. Oder? Schön. Wie heißt denn das, was die alle spielen, die dann andere erschießen? Na, Mann, ihr wisst schon, dieses eine Spiel.
Counter-Strike.
Counter-Strike, danke.
Boah.
Genau. Wir spielen mit, wir spielen in Zukunft mit Politikern Counter-Strike. Das wäre total gut. Das wäre echt super. Und die sind dann totale Cracks. Sie hier schön irgendwie so gemeinsam, so Headset und alles und dann aber irgendwie Interview dabei.
Du musst unterschiedliche Spiele machen, aber das finde ich gar keine schlechte Idee, dass zusammen man zusammen spielen, spielt. Ich gut. Also was auch immer. Wenn Frau Merkel kommt, spielen wir aber Mensch, ärgere dich nicht, oder? Wobei die mit der Counter-Strike. Also es gibt ja viele verschiedene Spiele, man kann da sich ja irgendwie was aussuchen.
Das ist eine tolle Formatidee.
Okay.
Super, jetzt brauchen wir nur noch Leute, die sich trauen. Ja.
All ihr berühmten Menschen da draußen.
Wir laden Peter Müller nochmal ein.
Wir laden immer nur Peter Müller ein.
Genau, es kommt immer Peter Müller und wir spielen einfach unterschiedliche Spiele. So lange, bis wir uns irgendwie so mit so Kreuzberger Handsignes begrüßen.
Und seine Security langsam ein bisschen kreuzbergmäßiger aussieht. Die kommen
genau, kommt irgendwann in so ballonseidenen Jogginganzügen.
nee, mit so Lederjacken, ballonseidenen Jogginganzügen. Ja, wo kommst du her? Ja. Hellersdorf oder was?
Genau, es wäre super geil, jede Woche zu Gast bei Spreepil Peter Müller. Irgendwie richtig schön feinsten Wahlkampf für die CDU im Saarland. Sowohl mit der Partei als auch mit dem Land habe ich so richtig gar nichts zu tun. Naja, jetzt schon.
Vielleicht bleibt man dabei und lädt überhaupt nur Leute ein, mit denen man überhaupt nichts zu tun hat.
Absolut, also immer eine gute Idee. Ich meine eigentlich, wobei ich jetzt auch so lustigerweise hängen gerade hier so zur Erziehung der Kinder.
Gar nicht, das hängt da zufällig.
Das hängt da, ist ja scheißegal jetzt. Also
das hängt da zufällig, weil die immer nicht wissen, wie groß Berlin ist und...
Sag ich doch, zur Erziehung der Kinder.
Ob England genauso groß ist wie Berlin.
Sag ich doch. Damit die Kinder mal einen geografischen Überblick... Genau, sollten vielleicht nämlich, auch sagen, was da hängt.
Ja, da hängen hier hängen gerade eine Karte von Deutschland und eine Karte von Europa.
Genau. Und
mir fehlt noch die Karte, eine Weltkarte und ein Stadtplan von Berlin, damit man so mal so die Dimensionen oder.
Wir haben einen Stadtplan von Berlin. Wir sollten hier einen großen Monitor hinhängen mit Google Maps drauf, das reicht doch.
Ich möchte so ein Whiteboard haben.
Da läuft Windows drauf. Nee, aber hier einfach Google Earth. Und zwar nichts anderes, nur so ein riesen Touchscreen, auf dem Google Earth läuft. Das wäre doch super.
Egal. Ja, oder touchen die dann die ganze Zeit so an.
Und dann so sieht, hängt dann sieht da? Das ganze Ding aus wie mein iPhone, was auch dauernd irgendwie so eine Kruste auf dem Screen hat. Das ist so geil, wenn die...
Das ist aber schön, dadurch verlierst du es nicht mehr.
Genau, ich erkenne das blind. Das ist aber echt so lustig, wenn die Jungs das hatten, dann ist das jedes Mal so irgendwie so ein bisschen verkrustet, weil die da mit ihren dreckigen, schwitzigen Fingern, nicht dass meine immer unverschwitzt und sauber wären, aber naja, egal.
Übrigens ist dir aufgefallen, seitdem diese Pläne hier hängen, diese Karten, dass... Die Kinder sind beide totale Russland-Fans.
Ja, das stimmt. Seitdem,
weil Russland ist echt das größte Land.
Stimmt, ist echt mega.
Belgien ist raus. Es interessiert hier keine Sau mehr im Hause Häusler.
Das Saarland aber auch. Also, wobei ich jetzt gerade eben dachte, das wollte ich eigentlich sagen, bevor ich versuchte zu erklären, warum diese Karten hier hängen, dass das Saarland ist eigentlich hübsch. Ich meine, man kann da auch hinziehen. Es ist nicht viel größer als Berlin und man ist direkt bei Frankreich.
Das wäre ja für dich das Richtige.
Franzacken und oh, weia, das darf man nicht sagen, oder? Ist das schon Rassismus?
Ach.
Doch, ich glaube, das ist ein böser Begriff. Die Franzosen, wollte ich sagen. Wo ich ja gerade gelesen habe, dass Bono und The Edge von U2, die haben ja auch ein gemeinsames Anwesen in Südfrankreich.
Hast du die Fotos im Q-Magazin von Bono gesehen?
Ja, Bono ist halt irgendwie, die sind ja auch bald in Berlin, den müsste ich interviewen.
Und dann sagt er, glaube ich, I'm having enough of being Bono oder irgendwie sowas. Und dann siehst du so Fotos, wo der so furchtbar aussieht und dann so ganz schlimm, dann postet der mit so einem Feuerlöscher, den er irgendwie gerade abfeuert, also wo vorne dann irgendwie dieses Nebelzeugs rauskommt und ist aber so halb in der Hocke und den Kopf nach oben gerissen und schreit er, ich weiß nicht was und warum oder keine Ahnung. Ich habe selten sowas total Beklopptes gesehen.
Aber ich finde...
Dass der genug von sich selber hat, das kann ich verstehen. Aber warum macht er denn solche Bilder? Oder...
Mann, aber der Mann ist eine Comicfigur. Der ist... Das ist einer der bekanntesten Musiker
der Welt. Ja, du solltest ihn interviewen und ihm dann mal den, wie kommen Sie eigentlich damit klar, Comicfigur zu sein?
Ich glaube, da mit dem kann man super reden. Also ich glaube, mit dem kann man super Interviews machen. Ich meine, was erwartest du denn? Also was soll er denn sonst für Fotos machen?
Keine Ahnung, Mann, das ist ein alter Mann. Ich muss nicht mehr mit Feuerlöschern so tun, als würde ich, weiß ich nicht, Australien löschen.
Ja, aber trotzdem. Ich bin ja, und ich weiß, dass mich ganz viele Leute dafür nicht mögen.
Belächeln,
was auch immer. Aber U2 sind eine große Band, finde ich. Und ob Bono jetzt, ne, klar hat er eine Panne. Trotzdem. Egal. U2 sind so meine Rolling Stones. Irgendwie. Ach, das stimmt auch nicht wirklich. Aber doch, ich mochte die immer.
Ach, Mick Jagger geht wenigstens nicht mit Sonnenbrillen durch die Gegend und...
Mick Jagger.
Und rettet die Welt. Naja.
Mick motherfucking Jagger. Also ich meine jetzt mal ehrlich, also von dem kann ich dir nun Fotos zeigen, da fragst du dich irgendwie, was dem denn passiert
ist. Ich mag Mick Jagger überhaupt nicht. Aber Mick Jagger hat zumindest irgendwie nicht diese Benefits-Macke.
Ja, okay. Ja, aber das ist doch auch so ein krankes Thema.
Ich weiß nicht, warum. Das können doch... Warum müssen das Menschen tun, die davon überhaupt keine Ahnung haben?
Aber wieso haben die denn keine Ahnung? Die beschäftigen sich seit Jahrzehnten mit dem Thema. Ich meine, und hallo, die treffen wenigstens die Leute, wo es irgendwie in irgendeiner Form sinnvoll ist.
Ich kann genau sehen, dass es sinnvoll ist, natürlich prominente Personen damit zu beauftragen, wichtige Dinge in die Öffentlichkeit zu tragen, weil sie dann zumindest gehört werden, weil man eben natürlich diese Prominenten sehen will und an deren Lippen klebt, was auch immer die sagen. Ich finde das trotzdem total absurd.
Ich finde das zynisch, wenn man Leuten, ich verstehe die Kritik, das ist mir schon klar, aber Leute wie Bono und Bob Geldof, ja, die gehen mir auch auf den Zeiger, die gehen einem auf den Keks mit ihrem Gutsein und bla bla bla. Und trotzdem, sie schaffen es, einen Schuldenerlass in Höhe von XY zu erwirken.
Ja, wo mal dahingestellt sei, ob das die richtige Gangart ist. Aber ich finde, das führt jetzt wirklich zu weit. Da können wir nochmal einen Podcast machen, aber ich bin da wirklich ganz anderer Meinung. Aber
ich weiß auch, was du meinst. Und ich finde zum Beispiel nicht, dass man irgendwie Geld reinpumpen soll und so. Das ist alles falsch. Aber einen Schuldenerlass halte ich für wichtig. Da lasse ich nicht mit mir drüber diskutieren. Weil der ist Schwachsinn.
Ja.
Also,
er verhindert aber unter Umständen neue Kredite. Und du nimmst die Staaten weiterhin nicht ernst. Du gewährst ihnen Kredite aus, weiß ich nicht, doch auch nur, weil du den Beifall...
Ja, aber dann muss man doch trotzdem vorher mal, du musst doch trotzdem erstmal wieder auf einen neuen Status quo kommen. Also da muss man sich doch auch fragen, wie sind diese Schulden denn überhaupt entstanden? Egal, also das führt jetzt tatsächlich zu weit, weil wir da auch jetzt beide nicht richtig darauf vorbereitet sind, aber... Im Gegensatz zu den anderen Themen. Aber trotzdem, ich finde das nach wie vor schwierig. Manchmal sage ich aus dem Bauch raus auch, boah, das geht mir auf den Zeiger und die sollen sich da raushalten und so. Aber auf der anderen Seite, ansonsten kümmern sich eben nur die Politiker drum. Und ich glaube, dass Popstars oder Ex-Popstars...
Politikergattinnen haben das früher gemacht.
Genau, Politikergattinnen. Ich glaube trotzdem, dass Popstars oder Ex-Popstars oder wer auch immer oder Prominente, die nicht direkt aus der Politik kommen, ich glaube, dass die durchaus einen Einfluss haben können, wenn sie dranbleiben. Und das tun diese beiden Leute. Und ich finde das wirklich zynisch, wenn man dann sagt, irgendwie die sollen...
Ich weiß es nicht. Also die gründen ja dann teilweise irgendwelche... Stiftungen, wie auch immer, und agieren sozusagen an der Politik vorbei. Ich finde, man macht das Thema dadurch zu unpolitisch. Es wird dadurch zu einem Boulevardthema und das finde ich falsch.
Ja, aber entschuldige, du machst das, wenn es ein politisches Thema, wenn es ein allein, also wenn du diesen Boulevard-Aspekt, wenn es nicht in den Boulevard geht, gibt es eine Menge Leute, die es überhaupt nicht erfahren. Und das ist einfach so. Und wenn jemand.
Aber warum muss ich das denn erfahren? Also im Grunde genommen, finde ich, ist es ein politisches Thema. Und solange, ich glaube tatsächlich, solange Korruption ist ein Riesenthema. Korruption bekämpfst du aber nicht, indem du weiterhin Geld in Staaten, in komplett korrupte Staaten pumpst.
Aber Moment. Da sind wir uns doch komplett einig, dass diese ganze Entwicklungshilfe und so vorsichtig gesagt zwiespältig ist und dass Geld irgendwo hinzuschicken in vielen Fällen das komplett Falsche ist, weil das Geld einfach nicht da landet, wo man meint, dass es landen sollte. Und selbst wenn es da landen würde, wäre auch noch die Frage, ob es was bringt. Völlig einer Meinung, brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Aber lass uns kurz bei dem Thema bleiben, ob VIPs, also ob Leute wie Bono oder so, sich für politische Zwecke einsetzen sollten. Und ich finde, ja. Ich finde, wenn man eine Band ist, die irgendwie aus Irland kommt und daher schon irgendwie einen politischen Background hat und sich immer mit Politik auseinandergesetzt hat, wenn man durchaus auch Songs gemacht hat, die einen politischen Hintergrund haben. Ich meine, warum denkt man dann von allen Menschen, egal was es ist, immer erstmal nur das Schlechteste?
Nein, das tue ich nicht. Und ich stimme ja mit dir überein. Abgesehen davon ist das hier am Küchentisch auch einfach zu sagen. Ich glaube, wenn du vor Ort bist und wenn du das Elend siehst, dann stellt sich dir die Frage nicht, ob es sich lohnt, da Geld zu investieren. In Krankenhäuser, in Bildung, in Wasserversorgung, in was auch immer. Ich glaube, es fehlt an allen Ecken und Enden und ich glaube, wenn du das Geld hast und prominente Menschen haben mehr Geld als Politiker zum Beispiel, manchmal Geld, mehr Geld als Kleinstaaten, wie, was hatten wir hier?
Belgien,
vielleicht. Vielleicht hat Bono mehr Geld als Belgien, ich weiß es nicht genau. Und vielleicht ist es deswegen seine Aufgabe, sich da zu engagieren. Also ich kann das nachvollziehen, natürlich, und ich verurteile das auch nicht komplett. Ich glaube trotzdem, dass teilweise einfach nicht zielgerichtet gehandelt wird.
Da würden wir uns nicht groß drüber streiten und das finde ich völlig okay. Aber das ist ein allgemeines Problem und damit haben nicht nur Bono oder Bob Geldof zu tun. Ich weiß, das Ganze, wir hatten die Diskussion ja auch schon öfter und ich weiß, dass es da ganz viele Leute gibt, die irgendwie sagen, was für eine Scheiße und so. Aber ich finde, das ist dann einfach purer Zynismus. Ich kann das durchaus
nachvollziehen. Trotzdem ist es in gewisser Weise eine Privatisierung von Drittweltpolitik.
Und das ist natürlich ein Problem, genau. Aber du bist, guck mal, du... Weiß ich nicht, du spielst in der Band, du wirst erfolgreich und du hast tatsächlich irgendwie, dich bewegen Dinge und du fängst an zu reisen, du guckst dir diese Länder an.
Ja, ich bin total auf deiner Seite, ja, das verstehe ich
auch. Und irgendwann denkst du, warte mal, ich habe eine gewisse Prominenz und warum setze ich die nicht auch mal für was Besseres ein, als nur, dass ich mich auf irgendwelchen Partys ablichten lasse? Und wenn ich die Chance habe, mit Leuten zu reden, mit denen ich nie geredet hätte, wenn ich diese scheiß Band nicht gehabt hätte, die mich nur empfangen, weil ich fucking Bono bin, dann tue ich das. Und wenn ich Josephine, hau ab. Ja, ich finde dich auch total nett. Ja, super. Und wenn ich die Chance habe und wenn ich dann diese Chance nutze, um die Dinge zu sagen, die ich für wichtig halte und wie wir wissen, im ganz, ganz kleinen Rahmen, wie schwierig das ist, dann habe ich da Respekt vor. Dass das alles nachher im Kern irgendwie, also dass Gelder irgendwo hinschicken und so sicher nicht der richtige Weg ist. Und natürlich kriege ich auch das Kotzen, wenn ich Angelina Jolie sehe, die irgendwie Babys auf dem Arm hat und dabei traurig guckt und so. Ja, das ist auch ekelhaft. Aber es ist trotzdem zynisch, diesen Leuten irgendwie ihr Engagement abzusprechen, weil ich glaube, dass es viele von denen gibt. Es gibt bestimmt auch ein paar, die da mindestens ebenso zynisch rangehen, aber ich glaube, dass es viele gibt, die das wirklich mit reinstem Gewissen tun.
Weil sie es vielleicht auch nicht besser wissen. Also ich denke ja auch manchmal, also ich bin auch totaler Pop-Fan. Ich glaube trotzdem, als Popstar hast du früher oder später wirklich
eine Macke.
Naja, also du bist, glaube ich, ein Stück weit von der Realität ausgeschlossen. Das muss irgendwie so sein. Aber ich glaube, deswegen siehst du die Welt auch so ein bisschen durch die Zerrbrille, die Bono ja nur noch permanent auf der Nase trägt. Ich glaube, du kannst es nicht mehr wirklich wie ein normal denkender Mensch betrachten. Also die gehen ja entweder die wählen irgendwelche absurde Sekten oder Religionen oder sie werden plötzlich Weltverbesserer oder sie fixen sich ins Grab. So, ich glaube dazwischen, es gibt, weiß ich nicht, gibt es wirkliche Superstars, die einfach happy damit sind, Superstar zu sein?
Oh ja, viele. Paris Hilton.
Bei der vermisst man das, ne? Blöd, jetzt muss ich gerade denken, dass ich bei der, ich habe irgendwie neulich
Was
gelesen,
vermisst du bei der?
Dass die ein einziges Mal irgendwas Sinnvolles tut.
Ja, aber da muss man ja nicht gleich irgendwie muss man ja nicht gleich irgendwie hungernde Kinder retten. Es gibt ja auch sinnvolle Dinge,
genau,
die simpler sind und leichter zu bewältigen und leichter richtig zu bewältigen sind. Aber ich weiß nicht, ich bin da sehr zwiegespalten. Ich finde auf der einen Seite, dass ja, das ist ätzend und jemand wie Bob Dylan, der, ich weiß nicht, hat er nicht auch irgendwann mal so eine soziale Phase gehabt? Weiß ich nicht. Aber im Grunde genommen reicht mir das natürlich auch, wenn jemand tolle Songs macht und damit das Weltgeschehen kommentiert oder was auch immer kommentiert. Und das kann größer sein als jeder Scheck, den ich irgendwie nach Afrika schicke. Und trotzdem finde ich es nicht so ätzend, wie es offenbar einige Leute tun, wenn Leute anders agieren und versuchen, sich in Realpolitik einzumischen. Ich kann das total nachvollziehen, dass man sagt, ich habe hier eine Chance. Vielleicht ist es auch so ein bisschen schlechtes Gewissen. Also ich glaube, Leute wie Bono, die ja nun wirklich, weißt du, Strummer war doch auch so ein Fall. Sie irgendwie wahrscheinlich ständig den Eindruck hatten, sie haben viel Geld mit Musik verdient, wobei Strummer natürlich nicht andersweise so viel Geld verdient hat wie Bono und Bob Geldof übrigens auch nicht. Aber die haben irgendwie genug Schütte gemacht und die denken sich wahrscheinlich dann auch irgendwann, es muss doch, damit muss ich doch noch mehr tun können. Und das ist in dem Interview im Q-Magazine mit U2 insofern ganz spannend, als dass Bono ja auch so ein Schizotyp ist. Also der ist ja irgendwie, der macht ja dann auch gerne die fetten Partys und hat dann irgendwie sein Anwesen da in Frankreich und so und schämt sich dafür nicht und sagt auch irgendwie, ja, ich bin halt auch irgendwie Popstar und so und bin es auch gerne und genieße das auch, meinen riesen Plasma-Screen an der Wand und keine Ahnung. Aber trotzdem verbringe ich einen Teil damit, Teil meiner Zeit damit, mich um Dinge zu kümmern, die ich für sinnvoll halte.
Ist Bob Geldof möglicherweise der Erfinder dieser, wie nennt man das denn?
Charity.
Dieser Pop-Charity-Politik
gewesen? Natürlich, der hat Live Aid ins Leben gerufen.
Genau, gab es das davor auch schon so? Also es ist ja unglaublich trendy, also wenn man mehr als in 3 Filmen im Jahr auf der Leinwand steht, dann ist man ja quasi schon verpflichtet, sich irgendwie sozial zu engagieren.
Auf eine Art ist das doch alles krank.
Ja.
Weil, also was, nein, auch was man so am Küchentisch und was jeder zu Hause irgendwie so mit Freunden diskutiert, auf eine Art ist das doch krank irgendwie. Es gab eine Zeit, da hat man dann Popstars vorgeworfen, hey, du kannst ja viel singen über Höhe und Save the World und weiß ich nicht was und wie schlecht es anderen geht. Was tust du denn? Und dann gab es Popstars, die sich gesagt haben, stimmt eigentlich, was tue ich denn? Dann tue ich doch mal was. Und dann kriegen sie dafür sofort auf die Fresse. Und dann sagt
ah, natürlich, mir fällt gerade ein, eigentlich ist John Lennon vielleicht der Erste gewesen.
Gutes Beispiel. Wenn man dann gesagt hat, irgendwie, na jetzt ist aber mal gut und da musst du dich ja nun nicht einmischen. Und jetzt überschätze dich mal nicht und da halte ich mal lieber raus. Und ich meine...
Aber es ist trotzdem noch was, der Ansatz von John Lennon oder von... Fällt mir denn noch gerade ein. Es ist ja trotzdem noch was anderes... die Songs zu schreiben, die ein brisantes Thema ansprechen oder sich auf die Bühne zu stellen und die Leute aufzufordern, Widerstand zu leisten gegen was auch immer, als in die Tasche zu greifen und zu sagen, so, ich lege jetzt hier mal ein Bündel Scheine auf den Tisch.
Aber Entschuldigung, das tun die nicht. Das geht nicht darum, dass Geldof und Bono die ganze Zeit Geld spenden.
Nein, Geldof sowieso nicht. Und als Geldof AIDS for Africa gegründet hat oder initiiert hat.
AIDS for Africa?
USA Live, for Africa. USA for Africa, Live Aid. Das war dieses Wortspiel.
Ach so, okay.
Ne?
Mhm.
Da hat er ja schon mal gar kein Geld gehabt. Da war der ja auch zu dem Zeitpunkt eigentlich ziemlich unpopulär, wenn ich mich richtig erinnere. Man hatte sich,
also wo der sein Geld her hat, frage ich mich sowieso.
Aber ich glaube, der hatte gar kein Geld. Der hat es einfach geschafft, irgendwie seine ganzen Musikerkollegen zu bündeln und zu sagen, so, und wir stellen uns auf die Bühne, wir organisieren jetzt hier dieses Live-Aid-Konzert und weisen mal auf Missstände hin. Also und damit initiierst du möglicherweise eine politische Bewegung oder du setzt mal den Fokus, der Öffentlichkeit so vielleicht nicht bewusst war oder so. Das finde ich nochmal was anderes.
Naja, aber dann ist daraus was
als Größeres. Als rumzureisen und Krankenhäuser zu gründen. Ich, wo auch das, also bitte, ich rede mich hier, glaube ich, gerade um Kopf und Kragen.
Nee, ich. Ich glaube, du wirst mehr Zustimmung kriegen als ich sag's dir. Und ich finde, das ist zynisch. Ich finde grundsätzlich jeder, der diese Themen auf den Plan bringt und seine Bekanntheit dafür nutzt, wenn er das nicht gerade irgendwie total heuchlerisch macht oder so, und es gibt natürlich Leute, die Geldof und Bruno da eine Heuchlerei, sagt man das? Vorwerfen.
Heuchlism.
Also das ist bei mir natürlich irgendwie nochmal anders, vielleicht ein bisschen anders begründet, als wir, fuck, wann waren das? Genau, Ende der 80er, Anfang der 90er war das, als es so zum ersten Mal ein Riesenthema war, dass es in Deutschland Angriffe auf Asylantenheime gab. Kannst du dich erinnern, als irgendwie richtig das als Asylantenheime
gebrannt haben? Ja, ich erinnere mich, aber ich weiß nicht, worauf du hinaus willst.
Erzähle ich ja gleich. So, und ich weiß, dass damals habe ich noch Musik gemacht und ich fand das unfassbar. Ich habe nicht glauben können, ich meine, ich war ein junger Mensch, dem das nicht auf einer sachlichen Ebene, der dann gesagt hat, um Gottes Willen, und sondern ich habe das wirklich, ich fand das emotional unfassbar. Ich habe gedacht, das darf nicht sein, das kann nicht sein. Mhm. Das ist in meiner Nachbarschaft, dass Leute irgendwie Asylantenheime anzünden und feixend davor stehen. Das darf nicht sein. So, ich kann das aber nicht unterbinden. Ich kann nicht rausgehen und mich mit allen möglichen Leuten anlegen, die so. Ich hatte aber das Gefühl, dass ich irgendwas tun muss. Und du bist das Einzige, was du bist, ist Musiker. Und fragst dich, was kann ich tun? Und ich weiß noch, dass ich damals mit Axel Schulz telefoniert habe, der damals das Loft gemacht hat in Berlin, der ein Konzertveranstalter war, der heute noch ein Konzertveranstalter ist und der Manager der Ärzte. Und dass wir telefoniert haben und er hatte genau so einen Hals und hat gesagt irgendwie, Und dann weiß ich genau, dass wir gesagt haben, man kann nichts machen, irgendwie so Benefits, Scheiße, irgendwie wofür und das ist totale Kacke und alles und so und haben das halt irgendwie aufgegeben. Und dann haben wir nochmal telefoniert und haben gesagt, nein, es ist keine Scheiße. Ja, Benefits-Veranstaltungen sind ätzend, so Solidaritätskonzerte ist irgendwie Hippie-Scheiße und trotzdem. Und wir haben beschlossen, ein gemeinsames Konzert zu machen. Alle Bands, die wir kennen, einzuladen. Und zwar nicht, um Geld zu sammeln, nicht um damit irgendwas zu verändern, wirklich, sondern um ein Forum zu bieten für all die Leute, die auch zu Hause saßen und gedacht haben, what the fuck?
Genau, und das ist der richtige Weg.
Nee, aber Moment, das ist nach außen hin genau die gleiche Scheiße, die Bono und Geldof
machen. Nein, ist es nicht.
Doch, das ist genau die gleiche Scheiße, weil...
Nein, Bono reist durch die Welt und spricht mit den wichtigen Männern. So, und dann, ich weiß nicht, was er genau macht, aber Dinge passieren, wie auch immer, und Bono ist toll. Ich finde es viel richtiger, öffentliche Bewegung in Gang zu setzen. Und das ist die Aufgabe von Popkultur und ist es im politischen Sinne, wie ich finde, immer schon gewesen. Politische Songs haben immer viel bewegt. Die Aufgabe der jetzigen Zeit wäre viel mehr, es werden, was total vorbeigeht, was an mir auch vorbeigeht, im Europaparlament, da werden die wichtigen Beschlüsse gefasst. Und das kriegt man, teilweise kriegt die Öffentlichkeit das überhaupt nicht mit. Für sowas müsste man eine Öffentlichkeit schaffen und darauf, das wäre die Aufgabe von Popmusikern, auf Dinge hinzuweisen, auf eine Öffentlichkeit zu schaffen für Themen, auf die ich als Wähler auch einen Einfluss habe.
Moment, aber ich würde das gerne zu Ende bringen, die Geschichte, weil das wichtig ist.
Okay.
Und jedenfalls haben wir dieses Konzert gemacht und wollten das ganz klein machen. mit kleinen Bands und so. Und, ne? Und das ist immer größer geworden, weil wir immer mehr Bands gefunden haben, die gesagt haben, oh, endlich habe ich total Bock zu, mache ich. Und das ist nachher, und ich meine, das ist wirklich, das soll nicht irgendwie doof klingen, sondern das war wirklich so, dass wir nachher Angst selber hatten vor der Veranstaltung, weil wir das nachher in die damalige Deutschlandhalle gelegt haben in Berlin. Und da waren 10.000 Leute, die da waren und die einfach nur, die nichts anderes wollten. Es war denen scheißegal, welche Bands da spielen. Und die wollten einfach nur da sein, um zu sehen, dass 9.999 andere auch
genau
dagegen sind.
Aber das ist, was ich meine. Und damit schaffst du eine Öffentlichkeit und damit machst du ja auch eine Stimmung.
Aber trotzdem hast du dir doch genau dieselbe Scheiße angehört, wie sich jetzt ein Bono und ein Geldof anhört.
Was nein, soll denn, also, ja, keine nein, Ahnung, gut, das ich. Weiß ich natürlich nicht.
Natürlich, habe ich. Was soll denn der Scheiß?
Ja, aber das hättest du von mir nicht gehört.
Meint er jetzt, gibt es keine Nazis mehr oder was? Und so. Und das ist einfach Scheiß-Zynismus. Das kotzt mich an. Weil manchmal geht es... Natürlich sind Bono und Geldof auf einer ganz anderen Ebene. Aber trotzdem, was wäre denn passiert, wenn dieses Ding damals, was eine Solidaritätsgeschichte war, die natürlich überhaupt nichts verändert hat. Es rennen heute immer noch Nazis rum und schlagen Leute krankenhausreif oder tot. Es hat nichts verändert. Und das ist halt dann auch das Erschütternde daran.
Natürlich hat das was verändert. Und zwar genau das, was du sagst. Einfach um zu zeigen, wir sind ganz viele, die das ebenso furchtbar finden wie du. Und das stärkt und das schafft eine Aufmerksamkeit und es schafft eine Öffentlichkeit.
Ja, aber
und es schafft eine Aufmerksamkeit für das Thema. Und ich glaube, wenn der Jugend heutzutage vorgeworfen wird, sie seien unpolitisch, und ich bin wirklich überrascht, wie wenig große Demonstrationen heutzutage stattfinden in einer Stadt wie Berlin. Ich sehe irgendwie jede Menge Themen dazu. Aber ich glaube, ein Grund dafür ist, dass die Bonos und die Stings und die Angelinas dieser Welt den Job einfach übernommen haben.
Echt?
Ich ja, finde nicht. Ich. Statt dass sie dazu das aufrufen, so? Leute, kotzt irgendwie vor die Türen, macht was, los, renn, bar, und hier ist der Soundtrack dazu, gehen sie los und erledigen das selber.
Okay. Ich glaube, da können wir uns dann einigen. So habe ich das noch nicht gesehen. Ja, nee, aber vielleicht, dass man sagt, Benz, okay, liefert den Soundtrack, aber... Das reicht dann auch. Und das ist wichtiger als vieles andere.
Bringt was in Bewegung.
Genau. Und dann...
Aber bleibt sitzen. Ihr bleibt schön, wo ihr seid. Aber schickt uns alle los.
Ach, da haben wir uns dann doch geeinigt irgendwie. Ja, komm, in diesem Sinne...
Feierabend.
Hören wir uns nächstes Jahr wieder, wenn nichts dazwischen kommt.
Tschüss. I live by the river.